Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Number Run Podcast. Mein Name ist Bianca und heute habe ich eine tolle Frau, Ultraläuferin und Mutter zu Gast. Sie hat vor ein paar Wochen ihr erstes Buch herausgebracht und ihre wirklich spannende Geschichte aufgeschrieben. Sie kommt aus Salzkotten, hat dort auch ihre Laufkarriere begonnen und hat letztes Jahr den Marathon des Sable gefinisht. Ich freue mich wirklich, dass du heute hier bist. Claudia, schön, dass du heute dabei bist. Stell dich am besten noch einmal kurz vor.
Ich bin Claudia, ich bin etwas über 50 Jahre alt. Ich bin Extremsportlerin, weil ich komme aus den Bereichen Sporttauchen und Ultralaufen, Wüstenlaufen. Bin Geschäftsfrau und bin Mutter eines ehemaligen Frühchens.
Claudia, du hast ja jetzt die Tage ein Buch geschrieben oder die letzten Wochen ein Buch geschrieben oder eher gesagt veröffentlicht. Wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, meine Geschichte sollen auch ganz viele andere Menschen lesen?
Das ist eigentlich so gar nicht meine Idee gewesen, sondern ich bin wegen einer Angststörung, die ich durch die traumatische Geburt hatte, in einer psychologischen Behandlung gewesen. Und die Psychologin hat nachher immer gesagt, boah, können Sie nicht mal ein Buch schreiben? Und das würde vielleicht vielen Menschen Mut machen, was man auch noch erleben kann, überleben kann. Und dass das Leben danach trotzdem auch noch weitergeht, wenn man eine gute Therapie gemacht hat. Ja, das habe ich dann halt letztendlich umgesetzt und ich hoffe mal, dass ich da einigen Mut mitmache.
Also ich habe das Buch ja gelesen, auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Wir werden auch heute da noch drauf eingehen natürlich. Aber du hast es eben schon erwähnt, du hast eine Angststörung, die, ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe im Buch, vor allen Dingen durch die Geburt deiner Tochter, deines Frühchens ausgelöst worden ist. Erzähl mal, wie das damals für dich war. Also du hast einen Sohn bekommen, das habe ich gelesen, der war gesund, da war alles gut und dann kam deine Tochter. Was war da los?
Ich hatte also ein HELLP-Syndrom und bin für ein HELLP-Syndrom, das bezeichnet eben so eine schwerwiegende Schwangerschaftsvergiftung, sagt man vom Volksmund her. Und ich war so eine untypische Patientin dafür. Deswegen hat man das so spät erkannt. Oder beziehungsweise mein Frauenarzt damals, es war immer so ein bisschen schwammig, ne? Es war mal hier was nicht gut und da was nicht gut. Ich bin aber wirklich untypisch gewesen, weil ich war schlank, ich war jung, ich war fit, hatte keine Zucker, kein Diabetes, habe auch keinen Zucker, kein Diabetes. Und das wären alles so Faktoren gewesen für ein HELLP-Syndrom, Anzeichen dafür, dass ich das bekommen könnte. Und ich war einfach total untypisch dafür und letztendlich ist dieses HELLP-Syndrom sehr, sehr schnell, sehr stark geworden. Und ich habe dann in der 25., 26. Schwangerschaftswoche unsere Tochter bekommen.
Wie ging es dann weiter? Ich glaube, das war ganz schön dramatisch für euch beide.
Das war alles, also man sagt so westfälisch, auf Kante genäht. Ne? Es war wirklich alles immer kurz vor knapp, dass man gesagt hat, so, ich bin ins Krankenhaus gekommen, ich bin in die Kinderklinik, Frauenklinik verlegt worden, es ist ein Notkaiserschnitt gemacht worden, obwohl man im Anfang gedacht hatte, man könnte die Schwangerschaft noch ziehen. Und es war einfach alles kurz vor knapp. Dazu war das noch so, dass unsere Tochter unterentwickelt gewesen ist. Im Anfang hat man gedacht, wenn wir die jetzt auf die Welt holen, machen den Kaiserschnitt, dann hat sie so ungefähr 1000 Gramm und dann ist sie halt mit 650 Gramm auf die Welt gekommen. Und das war vor weit über 20 Jahren, das war ein Riesenschock für alle einfach. Und auch, dass es mir dann so schlecht ging und dass dieses HELLP-Syndrom halt nicht, wie es normal ist, nach der Schwangerschaft oder Beendigung der Schwangerschaft aufgehört hat, sondern dass es weiterging, dass ich nur eine kurze Besserung hatte und dann nochmal einen schweren Rückfall da rein. Das war für alle einfach ein Riesenschock letztendlich.
Ja, deswegen ist es ja umso besser, dass ihr, ich glaube beide, dass es euch nach einer langen Genesungszeit gut ging. Deine Tochter geht es heute gut?
Ja, super.
Ja, muss man ja immer fragen, ne? Weil es ist ja gerade, wenn es so schwierig ist, ist es ja nicht auch für das Kind nicht gerade einfach in den Start ins Leben.
Genau.
Aber du warst ja, glaube ich, immer sportlich, du warst tauchen.
Stimmt.
Hat dir das schon irgendwie geholfen, auch für deine Tochter, diese schwere Zeit, also vom Mentalen her, oder war es dann nachher eher andersrum?
Boah, das ist ganz schwierig zu beschreiben jetzt, ob mir das geholfen hat. Es war natürlich so, also im Anfang ist es schon so gewesen, dass ich gedacht habe, wow, die Welt geht unter, die Sonne scheint für dich nie wieder, du kannst alle deine Hobbys an den Nagel hängen, weil ja auch niemand wusste, wie geht dieses Kind da raus. Es ist letztendlich so, dass heute noch ganz, ganz viele mit dieser Ausgangssituation doch mit leichten oder schweren Behinderungen aus dieser Geschichte rausgehen und damals auch. Es sind nur 5% der Kinder, die gesund sind. Und es konnte keiner ahnen, dass ich einen 5 oder dass wir einen 5% Kind haben. Und das ist natürlich auch das, wo ich heute sage, ich versuche was zurückzugeben mit meinen Spendenläufen. Also ich habe im Anfang schon gedacht, nein, die Welt geht unter und hobbytechnisch, das kannst du alles vergessen. Und das ist auch so gewesen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe, ich glaube, 6 Jahre lang gar nichts gemacht, ne, außer Kindererziehung. Das hatte ich mir natürlich auch ganz, ganz anders vorgestellt, aber ich habe 6 Jahre Kindererziehung gemacht, ganz klassisch, weil das bei uns auch anders nicht möglich war mit der Jobaufteilung. Und das schreibe ich aber auch in dem Buch genau. Und ich habe echt 6 Jahre Kindererziehung gemacht, ja.
Das ist eine lange Zeit. Wie hast du dann den Dreh dazu gekriegt, zu sagen, ich muss wieder zum Sport? Vor allen Dingen vom Tauchen zum Laufen ist natürlich auch ein Step. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, das ist eigentlich eine kuriose Sache, wie ich dazu gekommen bin. Und es ist auch nicht dieser Klassiker, ich muss den Kopf freikriegen, ich habe zu viel gegessen, ich war zu pummelig oder sonst irgendwas. Es ist eine ziemlich kuriose Sache und die ist im Buch beschrieben und eigentlich sollen das ja die Leute kaufen. Und deswegen ist es ganz schwierig zu beschreiben. Also es ist nicht der Klassiker. Ich habe nicht zu viel Rotwein gesoffen, ich habe nicht zu viel gegessen, gar nichts. Es ist wirklich nicht der Klassiker und das muss echt gelesen werden, wie das passiert ist, dass ich da zum Laufen gekommen bin. Schon kurios.
Ich bin mir sicher, auch wenn du schon ein bisschen was erzählst, du machst die Leute neugierig darauf und dein Buch zu kaufen.
Ja, soll ich noch ein bisschen erzählen darüber? Also, ja, wir hatten letztendlich auch eine private Baustelle oder geschäftliche Baustelle, sage ich mal, privat. Finanzielle Baustelle und kurioserweise hat diese finanzielle Baustelle, die wir zu beseitigen hatten, dazu geführt, dass ich zur Läuferin wurde. Weil ich dann letztendlich auch bei einem meiner ersten Wanderungen, Läufe, Walking-Strecken ein Plakat entdeckt hatte, dass es auch länger geht, Halbmarathon, Marathon und so bin ich dann da reingeschlittert.
Das sind ja immer die kuriosen Dinge, die einen irgendwo hinbringen, glaube ich.
Auf jeden Fall, ja.
Und das sind ja auch die einem am weitesten helfen, ganz klar. Du bist dann, ich greife es vorweg, du bist in Salzkotten gelaufen. Ich meine, du kommst aus Salzkotten, du bist in Salzkotten gelaufen, den Halbmarathon. Ich muss gestehen, ich war noch nicht da, obwohl ich so nah dran wohne. Irgendwie passt der Termin nie für mich. Und dann ging es ja weiter. Dann denkt man natürlich noch nicht, wenn du gestartet bist mit dem Laufen, ich möchte irgendwann mal Ultra laufen. Das ist ja oft so etwas, was man vielleicht auch noch gar nicht kennt. Dann ging es, glaube ich, für dich zum Hermann und von da aus weiter zum Rennsteig, ganz grob. Ja. Wann hat es dich wirklich gepackt, dass du gesagt hast, ich will weiter? Ich will nicht nur das laufen, was man so hier in der Gegend bekommt, sondern wann war das für dich der Moment, wo du gesagt hast, vielleicht mal Wüste oder vielleicht mal wirklich Ultra?
Ich bin ja immer schon gerne zum Tauchen in die Türkei geflogen und ich hatte einen Bericht tatsächlich in der Zeitung gelesen über den Lykischen Ultramarathon und das ist früher ein Etappenlauf gewesen und das Besondere an diesem Etappenlauf ist immer auch schon gewesen, dass sehr viele Frauen daran teilgenommen haben. Und ich fand das so faszinierend, einfach in der Zeitung, was ich gelesen hatte, dass ich gedacht habe, so, das ist was für dich, da fliegst du eh immer gerne hin, da nimmst du dran teil. Und das habe ich dann ja auch 2019 gemacht. Da ist das aber kein Etappenlauf mehr gewesen, sondern nur noch ein Ultramarathon. Und der hatte eine 100-Kilometer-Strecke und eine 37-Kilometer-Strecke. Und ich habe aber nur die 37 gemacht mit 2000 Höhenmetern eingebaut. Und weil die 100er, da habe ich mich auch noch nicht rangetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da ist das entstanden, dieses Ding, dass ich darüber nachgedacht habe, wow, du willst auch mal ins Ausland einfach, als ich das dann gemacht hatte. Und letztendlich ist das ja auch dann nochmal hochgekocht, dieses Thema, ich möchte mehr Sport machen und ich möchte mehr laufen und mehr solcher Sachen machen, als ich 2019 so krank gewesen bin, operiert werden musste und die OP ist schiefgelaufen. Und ich habe dann ein Jahr wirklich dort hinterhergehinkt. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich meinem Mann erklärt habe, so, boah, weißt du was, wenn diese Scheiße irgendwann vorbei ist und wenn diese Panikattacken vorbei sind und so weiter und so fort, dann möchtest du noch mehr machen. Und meine Psychologin hat mich dann auch da drin unterstützt. Die hat auch gesagt, ja, machen Sie das, das ist eine super Idee. Ne? Und dann bin ich eben beim Halbmarathon des Sables gestartet und dann beim Marathon des Sables.
Was man jetzt ganz viel raushört, dass du viele harte Rückschläge hattest, also wirklich auch einschneidende Erlebnisse in deinem Leben hattest, aber auch natürlich einen Rückhalt in der Familie von deinem Mann oder auch von deiner Psychologin. Was würdest du sagen, gibt dir am meisten Kraft, dass die mentale Stärke für dich so existent ist?
Das ist schon mein Mann. Ne? Das ist von Anfang an mein Mann gewesen. Und da muss ich auch sagen, also das ist mein Mann, der hat mich immer gepusht, immer gefördert und das ist also ganz, ganz toll. Ich muss dazu auch sagen, mein Mann und bei mir, da ist ein Altersunterschied drin. Mein Mann ist fast 12 Jahre älter wie ich und wir haben uns ja kennengelernt, da war ich sehr jung mit 22 und damals war das schon immer so, dass er gesagt hat, nee, Claudia, ey, mach das so, mach das für dich und so. Also er hat mich immer gepusht, immer gefördert und es ist nie das gewesen, so dieses klassische, so mit aufpassen, mach das nicht, tu das nicht oder sonst irgendwas, sondern es ist wirklich immer gewesen, dieses fördern und nach vorne pushen und im Hintergrund stehen und so. Das ist das letztendlich gewesen, was mich auch immer nach vorne gebracht hat. Ne?
Das ist auf jeden Fall natürlich super, super hilfreich, auch für die eigene Entwicklung logischerweise. Ihr taucht ja gemeinsam, lauft ihr auch gemeinsam?
Ja, in der Tat, wir laufen auch gemeinsam, weil jetzt plötzlich was über 60 Jahren Spaß daran bekommen hat, zu laufen. Und tatsächlich dieses Jahr seinen ersten Hermannslauf gelaufen ist, vielleicht in diesem Jahr noch seinen ersten Marathon laufen möchte.
Okay, dann kannst du ihn da in der Hinsicht voll unterstützen.
Ja klar, also wir uns gegenseitig auf jeden Fall.
Ich glaube, das Thema mentale Stärke, Mentaltraining ist bei dir ein super wichtiges Thema. Was macht das für dich aus? Also ich meine, du schreibst in dem Buch über Autosuggestion. Was machst du, wenn du im Ultra unterwegs bist oder auch in den Trainings, wo es nicht so gut läuft? Welche Tricks wendest du da an für dich?
Ja, ich habe ja viel dieses mit der Autosuggestion, dass ich mir einfach Dinge vorstelle, die mich hochbringen würden oder so. Ich beschreibe jetzt zum Beispiel meine Situation, ich gehe viel schwimmen, pushe mein Training viel mit Schwimmen und Bahnziehen ist natürlich maximal langweilig und ich stelle mir dann halt vor, ich gehe tauchen, ich bin unter Wasser, ich sehe die ganzen Fische, der Beckenrand ist ein Korallenriff und so. Solche Sachen, die helfen mir unwahrscheinlich weiter, das muss ich ganz ehrlich sagen. Beim Laufen ist es aber ein bisschen anders. Das ist so schon, dass mein Kopf sehr leer wird beim Laufen und dass ich halt einfach dann auch einfach meinen Kopf total ausschalte. Ich laufe halt einfach. Das tut mir sehr auf der einen Seite sehr gut, weil ich überhaupt beim Laufen, ich habe auch keine guten Ideen beim Laufen, ich habe beim Laufen gar nichts irgendwie. Und genieße einfach das Drumherum, das Vogelgezwitscher, die Farben, das Geräusch meiner Füße auf dem Boden, dieses Tack, Tack, Tack und so, dieses Regelmäßige. Das ist einfach total super. Aber dass ich jetzt so diese großartigen Gedanken habe oder etwas verarbeiten würde, ist auch nicht. Und es ist natürlich ein bisschen doof, weil das bedeutet auf der anderen Seite auch, dass mein Kopf selber denkt und dass ich zum Beispiel auch mal ganz gerne Panikattacken beim Laufen gehabt habe. Das habe ich heute zum Glück nicht mehr. Hoffe ich mal, brauche ich auch nicht wieder, echt nicht, aber das ist nun mal einfach so, diese Autosuggestion dann, das macht mein Kopf dann alleine und dann findet man sich wieder zum Beispiel im OP-Saal oder sonst irgendwas. Also das ist schon echt krass.
Sehr spannend, vor allen Dingen, ich muss sagen, beim Laufen habe ich wirklich immer die besten Ideen. Oh. Da dreht der Kopf immer komplett durch mit Ideen, dass ich oft auch anhalten muss und irgendwas aufschreiben muss, weil ich weiß, genau nach dem Laufen ist es wieder weg. Mal nicht zu denken wäre mal, das kriege ich zum Beispiel gar nicht hin.
Ja.
Aber so tickt ja jeder von uns zum Glück sehr, sehr unterschiedlich.
Ja, zum Glück.
Genau, dann hast du zur Vorbereitung den Trailorado gemacht, um mal 100 Kilometer zu laufen. Wir haben gerade festgestellt, wir sind ihn wahrscheinlich im gleichen Jahr gelaufen. Bis ich zur Pussy Lane gegangen bin, es hat echt gedauert und habe mich nachher gefragt, verdammt, warum bin ich die nicht früher gegangen, weil der geradeaus da hoch natürlich echt hart ist. Eine Runde, viele Höhenmeter. Und das war vor allen Dingen, es war ja in der Nacht so unfassbar kalt auch dabei. Und dann wird irgendwann diese Runde echt lang. Ne? Und Schokobrunnen bin ich dran vorbeigelaufen. Hast du ihn getestet,
ich auch.
Den Schokobrunnen? Oder?
Nein. Nein, habe ich nicht. Tapfer vorbei. Es gab nur jede dritte Runde was zu essen, weil ich wusste, ich würde es nicht schaffen, wenn ich zwischendurch esse. Also wenn ich kann ja nicht jede Runde anhalten, dann kriege ich ja meinen Plan gar nicht voll. Ich hatte ja auch ein Ziel und ich kann ja nicht permanent anhalten und was essen und dann quatschen oder sonst irgendwas. Das kostet ja Zeit.
Genau. Ich habe immer im Auto angehalten und ich hatte es zum Glück an der Strecke stehen und konnte eben anhalten. Irgendwas Zuckerhaltiges trinken, weil mein Magen mag das nie so richtig, wenn ich esse. Wie reagiert denn dein Magen auf lange Strecken? Ich habe es gelesen, eigentlich kannst du alles essen, aber wie reagiert es bei den Ultras?
Nee, ich hab da gar keinen Stress mit. Also auch bei den Ultras, ich habe gar keinen Stress mit. Ich stehe also dann auf, was viele gar nicht vertragen oder so. Ich habe das so ein bisschen umgestellt. Ich nehme viel so Nussriegel, vertrage ich super, kann ich gut essen. Gerne auch so salzig oder so Salted Karamell, diese Geschmacksrichtung. Nö, ich habe da gar kein Ding mit. Das ist meine bevorzugte Nahrung. Gels habe ich da Effekt von, deswegen, also ich esse Nussriegel.
Sehr beneidenswert. Wow, das war mir schon schlecht bei den langen Läufen.
Ja, nee.
Wir nähern uns ja so langsam dem Marathon des Sables.
Oh, ja.
Ich habe natürlich das gelesen, du bist erst den halben gelaufen. Ich glaube, der war schon sehr, sehr hart. Aber
ja.
Der ganze, erstmal, wie kommt man auf die Idee, wenn man den halben gelaufen ist? Ich meine, ich verstehe es, wenn man was Halbes gemacht hat, möchte man auch das Ganze machen. Aber wie kommt man dann auf die Idee zu sagen, ich mache das jetzt wirklich? Ich buche das, ich mache das und ziehe das auch das, durch.
Also, das weiß ich auch gar nicht mehr. Also, letztendlich habe ich ja beim Halbmarathon des Sables am Start der letzten Etappe dort gestanden morgens und habe gedacht, boah, du fühlst dich noch so gut im Prinzip und da geht noch was, da geht noch mehr. Und mit dem Gedanken bin ich schon gestartet und dann habe ich auch gedacht, heute Mittag ist es hier zu Ende, das ist so schade. Dann ist dieses Erlebnis vorbei und das ist jetzt so kurz gewesen und da gibt es doch noch andere Läufe. Das war schon beim Start mein Gedanke und dann bin ich halt nach Hause, dann habe ich das gefinisht, dann bin ich nach Hause. Und dann habe ich mit meinem Mann so ein bisschen hin und her überlegt und dann war das immer so, Namibia hätte mich jetzt auch interessiert, dieses Racing the Planet oder so. Und dann hat mein Mann aber gesagt, du Claudia, weißt du was, wenn du etwas machen möchtest, dann nimm doch das Original. Derjenige, ich meine, Patrick Bauer ist derjenige, der das erfunden hat, der Marathon des Sables war der erste. Und mein Mann ist dann immer so, der sagte, dann nimm das Original, dann nimmst du den Marathon des Sables. Und dann habe ich noch so ein bisschen überlegt. Und dann hatte ich auch furchtbar netten Kontakt mit der Organisation, muss ich sagen. Und hatte gesagt, Mensch, ne, ich bin das jetzt gelaufen, aber ich bin halt nicht mehr die Jüngste, ich bin nicht die Schnellste und so. Und aber trotzdem, ich würde gerne kommen zum 50. und so. Und die sagten sofort, ja, mach doch, ist doch gar kein Problem und so. Und die, also da war so eine super nette Kommunikation. Und dann habe ich mich, dann haben die mir noch gesagt, weil ich da war davon ausgegangen, es ist ja immer so ein bisschen schwierig, auch schon mal den Startplatz zu bekommen. Und dann hatte ich noch gefragt, könnt ihr mir denn sagen, wann öffnet ihr denn die Anmeldung? Weil dann möchte ich doch unbedingt dabei sein. Und dann haben die mir das Eröffnungsdatum gesagt für die Anmeldung. Und dann habe ich mich tatsächlich am Tag der Anmeldung, also an der Eröffnung der Anmeldung habe ich mich angemeldet. Tatsächlich, der gleiche Tag. Und das war noch ganz witzig, weil zwei andere vom Halbmarathon des Sables sind letztendlich auch noch mitgelaufen. Und wir haben dann zu dritt so quasi diese Vorbereitung ja online durchgezogen, ne? Also auch immer per Meetings und sowas alles und haben uns da gemeinsam drauf vorbereitet.
Haben die anderen beiden auch gefinisht?
Daniel nicht, obwohl der schon einmal dran teilgenommen hatte, aber Carmen hatte auch gefinisht, ja.
Mädels Power also.
Ja, wir waren also Mädels Power. Wir waren zum Schluss dann nur noch drei Mädels und das war echt pure Mädels Power. Also das muss man schon sagen. Wir haben echt zusammengehalten wie Pech und Schwefel für drei im Zelt.
Genau, das Zeltthema, das habe ich auch gelesen. Zur Erklärung für die, die Marathon des Sables vielleicht noch nicht so Intus haben. Ihr werdet in Zelten eingeteilt und dementsprechend genau. Entwickeln sich so eine Art Teams, auch wenn man natürlich jeder für sich läuft. Oder habe ich das Stimmt das so? Ja, ne?
Ja, ja, das ist richtig, genau. Also man hat dann schon so diese Zeltkameradschaft, das so, also sollte sich eigentlich bilden. Ich habe auch mitgekriegt, dass manche Zelte sich furchtbar gestritten haben oder so, aber das war bei uns nicht so. Wir sind also im Anfang 3 Mädels und 3 Jungs gewesen quasi und die Männer sind irgendwann rausgefallen. Und dann haben wir aber als Frauen gesagt, boah, wir halten jetzt zusammen, wir finishen das und wir finishen das auch für die drei mit, weil das war im Anfang schon von Anfang an eine ganz tolle Sache mit uns Sechsen, aber die 3 Jungs haben halt nicht durchgehalten, haben es nicht geschafft.
Was natürlich immer sehr, sehr schade und sehr hart ist, weil natürlich ist es super viel Vorbereitung und irgendwo nicht anzukommen, ist natürlich auch immer mental eine riesen Herausforderung. Aber erzähl doch mal von dem Lauf. Du hast bestimmt die eine oder andere Anekdote, die vielleicht auch nicht im Buch steht, oder teaser sie an, wie sie im Buch steht. Ich glaube gerade, das ist jetzt echt spannend für die Zuhörer.
Oh, ja, boah, Marathon des Sables, das ist schon wirklich, ich muss dann auch immer so ein bisschen nochmal so zurückdenken oder so. Das ist schon dieses Gesamtpaket einfach, wenn man hinfliegt, man trifft schon einige Läufer, man ist dann dort, man findet sich dort zusammen schon vorher in dem Hotel oder den Hotels, geht gemeinsam essen und dann der Marathon des Sables selber. Das ist einfach schon ein Highlight letztendlich. Und man lernt so viele verschiedene Leute einfach kennen. Das ist richtig, richtig krass. Ich hatte zum Beispiel hinter mir ein Zelt, hinter uns ist ein Zelt gewesen, da waren lauter englische Ex-Soldaten, die auch für eine PTBS-Organisation liefen. Und ich bin eigentlich, das war ganz witzig, ich habe ein T-Shirt getragen. Ich bin eigentlich auch Teammitglied vom Laufteam Bundeswehr und Reservisten und die haben das natürlich sofort gesehen und man kommt dann sofort ins Quatschen irgendwie. Das war super spannend. Und dann haben wir gequatscht und die sind auch alle, haben es nicht gefinisht, sie haben es alle nicht geschafft, alle super trainiert und so. Ja, das sind halt diese Sachen. Und dann, ja, zum Beispiel, was auch total krass ist, das gibt es auch jetzt nicht mehr. Damals hat noch so ein Dinner, wir sind also versorgt worden im Camp mit Dinner und das war auch total lustig irgendwie. Da gab es Bier zum Abendessen und dann alle waren so aufgeregt und einer von diesen ganz, ganz guten Sportlern dort, der Andi, der sagte dann so, da habe ich gesagt, Andi, du trinkst doch sicher dein Bier nicht, ne? Du bist so ein guter Sportler und so. Und der so, doch, ich bin so aufgeregt, ich würde sogar ein zweites trinken, wenn ich eins bekommen würde und so. Also es war einfach, es ist ja, diese ganzen 1000 Sachen drumherum. Das Luftmatratzen wegfliegen von dem Sturm, die Toiletten durch die Gegend fliegen und sowas alles. Das sind so hunderte von Sachen, die einem einfallen. Das ist total krass irgendwie. Muss jetzt mal gerade überlegen, so eine besondere Geschichte. Ich beschreibe viel im Buch, glaube ich. Was total krass gewesen ist, wo alle immer gesagt haben, boah, du bist so entspannt. Ich bin immer wieder zwischendurch mit einem Schweizer zusammengelaufen. Und der war total nett. Wir waren so ungefähr immer eine Liga, so vom Laufen her. Dann sagte er irgendwann zu mir, wir haben uns viel unterhalten über Gott und die Welt. Und irgendwann sagte er so zu mir so, boah, Claudia, weißt du was? Mit dir zu laufen, das ist so total cool, weil das ist wie, wenn man am Rhein spazieren geht, so total entspannt. Ne? Man hat gar nicht das Gefühl, man läuft durch die Wüste. Ich hatte einfach unglaublich Spaß, es hat mir einfach unglaublich gefallen. Ja, und die ganzen harten Sachen, die passiert sind, die habe ich ja auch im Buch geschrieben, wo die Nina zum Beispiel ausgefallen ist, der Stefan, der Tag, der hat mir unwahrscheinlich zugesetzt. Ne?
Ja, was mich vor allen Dingen so immer frage, Wüste, wir wissen alle, in der Wüste ist es tagsüber doch relativ warm und nachts wahrscheinlich eher kalt. Über welche Temperaturen reden wir da überhaupt, wo ihr unterwegs wart?
Also wir reden jetzt gerade dann doch eher mal über das Thema Klimawandel, weil wir hatten ja dieses Jahr erwischt mit dieser unwahrscheinlichen Hitzewelle, die dann auch schon in Deutschland präsent war in der Tagesschau, wo dann in der Tagesschau gesagt wurde, dass Spanien und Nordafrika, also Marokko, unter der ersten Hitzewelle des Jahres geächtzt hat. Ich habe de facto meinen Schlafsack, glaube ich, einmal ausgerollt. Einmal. Wir hatten es nachts über 30 Grad und wir hatten es tagsüber in den Dünen 54 Grad. Und da gibt es wirklich auch eine ganz witzige Geschichte zu im ersten Tag. Wir liegen vollkommen ermattet im Zelt. Da kommt ein Mitläufer, der Kersten, vorbei, hat sein Wasser. Der kam gerade so rein vom Laufen, guckt bei uns ins Zelt und sagt so, Boah, Alter, ey, 52 Grad, ich sterbe, und geht weiter. Und da sagt der Sascha so, Sascha ist Arzt, und so, boah, ich glaube, der Kerstin hat einen Hitzschlag, das kann doch gar nicht stimmen. Nimmt sein Thermometer, legt es in die Sonne, holt das Thermometer wieder rein, guckt drauf, sagt so, oh, 54 Grad, ich habe nichts gesagt.
Ja, das hört sich nach ziemlich krassen Temperaturen an. Vor allen Dingen, eine Marathon des Sables hat ja ein Wasserthema, dass ihr das ja mehr oder weniger rationiert bekommt, beziehungsweise ihr müsst es euch kaufen oder werdet dann disqualifiziert. Wie viel Wasser habt ihr am Tag, dass man...
Erstmal muss man dazu sagen, die Organisation hatte ganz, ganz schnell gelernt. Wir hatten unwahrscheinlich viele Ausfälle schon am ersten Tag und es gab mehr Wasser wie sonst. Also das muss man schon mal sagen, ganz schnell. Ich glaube, am ersten oder zweiten Tag haben sie schon gesagt, dass man hatte 5 Liter Wasser mehr zur Verfügung. Es waren so dann um die 20 Liter, die man pro Tag hatte zur Verfügung. Die hat man auch gebraucht, die hat man auch getrunken. Und die Erfahrung der letzten Jahre, weil sie hatten ja auch 2021 wegen der Hitze einen Todesfall in den Dünen. Und dann haben sie letztendlich jetzt das komplett geändert, weil sie dieses Klima überhaupt nicht mehr einschätzen können. Ab diesem Jahr gab es Wasser unbegrenzt für alle, weil das bei uns wirklich schwierig gewesen ist. Wir hatten ja über 300 Leute, die aufgehört haben, und einige waren auch echt arm dran. Das muss man ganz ehrlich sagen. Da waren also schon kritische Situationen dabei, wo ich gedacht habe, holla die Waldfee, ne? Was, wenn jetzt hier irgendetwas passiert oder so, dann ist echt zappenduster. Na, der Stefan, der ist ja auch zum Beispiel der Stefan, der eine deutsche Mitläufer von uns, ist auch mit dem Helikopter rausgeflogen worden aus den Bergen und dann im Medical Tent versorgt worden, weil es war wirklich ganz, ganz schwierig, sich das einzuteilen.
Ja, ist mit Sicherheit eine gute Entscheidung zu sagen, Wasser ist unbegrenzt zur Verfügung. Einfach weil bei diesen Hitze und diesen Anstrengungen in der Gemeinsamkeit braucht man natürlich echt viel Wasser, gar keine Frage.
Ja.
Ja, aber das ist ja für die Zukunft dann ja wahrscheinlich erstmal sehr positiver Schritt, weil
ja.
Wenn jemand aufgrund von Dehydration aussteigen muss oder sich unter Umständen wirklich krank wird, ist ja keinem mitgeholfen.
Ja, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite war das für mich natürlich auch die Herausforderung, ne? Dieses strenge Regeln einhalten, dieses strenge Reglement, was es gibt. Das ist natürlich auch schon für mich persönlich die Herausforderung gewesen. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich das jetzt so sehe, ob ich jetzt sage, ja, das ist gut oder das ist nicht gut. Von der Vorbereitung her und und von dem Laufen her ist es ja schon diese Auseinandersetzung auch mit dem eigenen Körper gewesen. Man wusste das ja und man kann ja darauf hintrainieren. Das ist ja nicht das Ding. Ich kann mich ja damit auseinandersetzen, wie viel Salztabletten muss ich dann nehmen, kann mich informieren. Wir hatten damals zum Beispiel, ich bin befreundet mit einem Expeditionsmediziner und wir hatten damals so ein Online-Coaching gemacht, wie viel Medikamente nehme ich, wie viel Salztabletten nehme ich, kann ich da was falsch machen, wie versorge ich richtig meine Füße und so weiter und so fort. Ich weiß es jetzt gar nicht. Für mich ist das einfach so ein Teil der Vorbereitung gewesen und so ist es klar, es ist jetzt für jeden fast machbar. Aber auch, und für mich persönlich fehlt mir so ein bisschen vielleicht die Challenge.
Ja, also wenn ich den Gesundheitsaspekt angucke, glaube ich, ist es trotzdem ganz gut, dass man nicht mit dem Wasser sparen muss. Auch wenn ich dich da durchaus verstehen kann, weil es natürlich ein bisschen limitiert, das Thema Wasser, ganz klar. Du hast es gefinisht, du bist nach Hause gefahren. Wie ging es dir dann erstmal?
Schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich konnte das gar nicht fassen, das alles. Und ich konnte das auch gar nicht irgendwie verpacken oder so. Und da ging es mir lange Zeit schlecht. Es ging mir körperlich schlecht, das muss ich ganz ehrlich sagen, richtig. Weil ich hatte aus einem ganz kuriosen Grund nach dem Laufen ganz viel Wasser eingelagert. Keine Ahnung warum. Ich vermute mal, es ist gewesen, man ist die ganze Woche gelaufen, diese unwahrscheinliche Anstrengung. Und dann ist man ja mit dem Bus gefahren worden ins Hotel. Und durch dieses Bewegung, Sitzen, haben meine Adern einfach nicht mehr funktioniert irgendwie. Und mein Lymphsystem hatte zugemacht. Und ich hatte grob geschätzt in dem Bein 3 Liter Wasser. Also es war echt ganz, ganz schlimm, ganz angeschwollen. Die kleinen Hautäderchen oben, die waren schon so am Platzen, so wie bei, weiß ich nicht, so bei Leuten, so Diabetikern oder sowas, so, wo das so bläulich angelaufen ist und so. Und das sah schon richtig übel aus. Und ich hatte auch ganz ehrlich ein bisschen Angst, nach Hause zu fliegen, weil das ja auch flugtechnisch dann schon ein bisschen ein Problem ist. Aber wir hatten einen deutschen Arzt an Bord, das wusste ich. Und deswegen bin ich dann trotzdem geflogen. Er hatte mich dann auch, hat auch gesagt, nein, Claudia, kannst nach Hause fliegen und so, das ist kein Problem. Und dann habe ich das auch gemacht und das ist ja auch alles gut gegangen und so. Aber ich habe zu Hause echt Stecker gezogen, zu Bett gefallen. Und dann ist mir, ich habe geschlafen. Und dann ist mir nachher auch immer wieder mal, hatte ich Kreislaufprobleme, Fressanfälle, Appetitlosigkeit. Also hat sich alles Hand in Hand. Eine Sache hat sich der anderen wirklich die Hand gegeben. Und das ist auch bei meinen Mitläuferinnen so gewesen, ne? Teilweise. Also die Birgit, die hat das auch erzählt, kam auch. Wir haben uns dann auch nachher nochmal getroffen, Carmen und ich. Und dann sagte sie auch, es war Wochen später, und sie sagte auch so, boah, ich bin mit dem Kopf immer noch in der Wüste und habe teilweise Konzentrationsprobleme und so. Und das ist schon echt krass gewesen, das muss man schon sagen. Das ist hat lange gedauert.
Wie lange hat es denn gedauert, bis du gesagt hast, so, jetzt geht's mir wieder gut, jetzt kann ich neue Ziele angreifen?
Ich bin dann ja zwischendurch auch danach nochmal ich bin dann im Fernsehen gewesen, im WDR, hier in einer Sendung und da in einer Sendung und sowas alles. Und dann, das hat auch unwahrscheinlich Spaß gemacht, unwahrscheinlich Freude. Dann habe ich ja viele Spenden gesammelt, bin damit in der Zeitung gewesen und so. Und dann habe ich das gar nicht so realisiert, ist das Problem gewesen. Und dann, ja, wir sind ja im Mai nach Hause und ich glaube September, Oktober hat es mir dann echt den Stecker gezogen, aber richtig. Und da musste ich dann auch, da ging gar nichts mehr, dann habe ich gar nichts mehr gemacht, kein Facebook, kein Instagram, alles abgeschaltet, habe alle Läufe abgesagt, ich hatte noch eigentlich Läufe gebucht, alles abgesagt und bin einfach zu Hause geblieben und habe erstmal mich erholt bis Januar oder Februar, da ging gar nichts mehr.
Ja, und der Körper holt sich das, was er braucht, ne? Und vor allen Dingen auch, glaube ich, der Kopf, ja, weil die Anstrengung vom Kopf her natürlich riesengroß ist.
Ja, zum Glück. Also zum Glück holt sich der Körper das dann irgendwann. Und aber bei mir war das wirklich, also nachher zum Schluss der Kopf, ne, wo ich gesagt habe, das geht also gar nicht mehr, Anna. Da kannst du, das funktioniert jetzt nicht mehr, du musst jetzt erstmal zurückschreiten. Und dann
das. Ja, aber jetzt hast du das Gefühl, dir geht's wieder gut, du kannst wieder angreifen oder.
Ja, ich bin ja auf dem Weg nach Rumänien.
Okay.
Ich bin auf dem Weg nach Rumänien, das ist ja das ähnliche Format, das ist der Ultra Race Romania und das ist eine ganz kleine Veranstaltung. Ich habe das mal ganz bewusst als Kontrastpunkt gewählt. Der André, der das organisiert, der ist ja selber begeisterter Wüstenläufer, Ultraläufer, Etappenläufer. Und der hat dieses Ding auf die Beine gestellt. Ich glaube, das ist jetzt die dritte oder vierte Edition. Und das geht durch die Karpaten, 250 Kilometer, 7 Tage durch die Wildnis dort. Und da freue ich mich entsetzlich drauf. Und das ist, wie gesagt, so ein Kontrastprogramm, weil es ist eine ganz kleine Veranstaltung. Wir sind jetzt, glaube ich, so 37 Läufer. Und für mich ist es halt diesmal diese Herausforderung, einfach das alleine zu machen. Ich bin die einzige Deutsche, ich bereite mich alleine vor. Mein Mann begleitet mich diesmal bewusst auch gar nicht so viel. Und ist beim Training gar nicht so viel dabei. Und das ist so eine ganz sehr bewusste Entscheidung einfach, dass ich gesagt habe, nee, das mache ich jetzt echt mal ganz alleine. Und ich weiß auch, dass ich viele Strecken alleine laufen werde, weil ich bin ja auch nicht so super schnell. Und so ein 37-Läuferfeld, das kannst du dir selber vorstellen, das zieht sich auf die Strecke ganz schnell auseinander. Ja, und da bin ich mal echt gespannt drauf, was das nochmal so psychisch mit mir macht, wenn ich da alleine unterwegs bin.
Wann startet der Lauf?
Ich fliege am 1. August und ich glaube am 4. ist der Start.
Okay, also schon sehr bald. Ja. Bin ich hier auf jeden Fall gespannt, werde das verfolgen. Und,
ja, auf jeden Fall.
Dann würde ich aber auch sagen, wir sind, glaube ich, ziemlich zum Ende des Podcasts angekommen. Und da bleibt eigentlich nur, ich wünsche dir viel Erfolg in Rumänien. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Buch. Den Link zum Buch setze ich beim Podcast hier drunter. Für alle, die bestellen wollen, klickt einfach drauf, könnt ihr bestellen. Und ja. Genau. Wenn du den Zuhörern noch was mit auf den Weg geben kannst, punkto, ich glaube, bei dir ist das große Thema mentale Stärke. Was würdest du denen mitgeben? Ein Tipp.
Ja, ganz klar, never give up. Wirklich, never give up. Und noch ein zweiter Tipp ist, ja, Laufen ist toll, Laufen hilft. Wirklich, gegen ganz viel und es ist eine ganz tolle Sache. Aber bei psychischen Problemen, ey, unbedingt zum Psychologen, ne? Ganz wichtig, ganz, ganz, ganz wichtig. Ich bin das da gebranntes Kind und unbedingt zum Psychologen, weil also Laufen ersetzt nicht den Psychologen, das ist ein Irrglaube.
Sehr schönes Schlusswort und vor allen Dingen sehr wichtiges Schlusswort. Claudia, ich danke dir, dass du dabei warst. Super spannend gewesen. Und ich hoffe, euch hat es auch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wir sehen uns dann beim oder hören uns dann beim nächsten Mal.
Ja, vielen lieben Dank und tschüss.